Hallo und herzlich willkommen zum Longevity Mastery Podcast. Mein Name ist Uta Pettino und ich bin Expertin für gesunde Langlebigkeit und Präventionsmedizin. In diesem Podcast sprechen wir über Ernährung, Bewegung, Regeneration, Stressmanagement und weitere Faktoren eines gesunden Lebensstils. Du bekommst hier wissenschaftliche fundierte Informationen, praktische Impulse und alltagstaugliche Ideen rund um das Thema Longevity. Hinweis: Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Information und ersetzen keine individuelle, medizinische oder therapeutische Beratung. Und jetzt geht es zur heutigen Folge. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in meinem Podcast Longevity Mastery. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder eingeschalten hast. Vielleicht kennst du das, du hast an deinem Leben eigentlich nichts geändert. Du isst wie immer, du bewegst dich wie immer und trotzdem sitzt da auf einmal etwas am Bauch, das vorher nicht da war. Die Hose zwickt, obwohl die Waage kaum etwas anderes sagt. Und das Frustrierende ist, genau die Strategien, die früher funktioniert haben, greifen plötzlich nicht mehr. Weniger essen, mehr bewegen und der Bauch bleibt. Wenn du gerade nickst, du bist damit nicht allein und vor allem, es liegt auch nicht an mangelnder Disziplin. In dieser Folge schauen wir uns in Ruhe an, was hinter dem sogenannten Hormonbauch steckt, wie er entsteht, was er für deinen Körper bedeuten kann und vor allem, was du konkret tun kannst, um ihm etwas entgegenzusetzen. Fangen wir damit an, warum sich gerade jetzt in den Jahren rund um die Perimenopause etwas verändert. Eine zentrale Rolle spielt vor allen Dingen das Östrogen. In den fruchtbaren Jahren sorgt Östrogen unter anderem dafür, dass sich Fett bevorzugt an Hüften, Po und Oberschenkeln einlagert. Das ist das klassische weiblich geprägte Verteilungsmuster. In der Perimenopause beginnt der Östrogenspiegel dann zu schwanken und sinkt über die Zeit. Und damit verschiebt sich auch, wo dein Körper Fett bevorzugt speichert, weg von den Hüften und mehr zum Bauch hin. Genauer gesagt in den Bauchraum, rund um die inneren Organe. Und dieses Fett nennt man viszerales Fett. Wichtig dabei ist zu wissen, es ist nicht das Östrogen allein, es ist auch das Zusammenspiel aus dem hormonellen Wandel und dem ganz normalen Älterwerden, das diese Verschiebung begünstigt. Und hier wird es spannend, denn viszerales Fett ist nicht einfach nur ein stiller Speicher. Es ist sehr stoffwechselaktiv. Das heißt, es gibt selbst Botenstoffe ab, die Prozesse im Körper beeinflussen können, darunter auch entzündungsfördernde Signalstoffe. In der Forschung wird hier ein Zusammenhang mit einer niedriggradigen stillen Entzündung diskutiert. Im Englischen spricht man auch oft von Inflammaging, also Entzündung und Altern zusammengedacht. Ein zweiter Faktor kommt dazu. Mit den hormonellen Veränderungen kann auch die Empfindlichkeit deiner Zellen gegenüber Insulin abnehmen. Insulin ist das Hormon, das dafür sorgt, dass Glucose, also Zucker, aus dem Blut in die Zellen aufgenommen wird. Reagieren die Zellen weniger empfindlich, schüttet der Körper tendenziell mehr Insulin aus und ein höherer Insulinspiegel kann die Fetteinlagerung gerade im Bauchraum begünstigen. Auch hier zeigt die Forschung Zusammenhänge, die individuell unterschiedlich stark ausgeprägt sein können. Und dann ist da noch das Thema Stress. Bei dauerhafter Belastung bleibt der Cortisolspiegel erhöht. Cortisol ist unser zentrales Stresshormon. Es gibt Hinweise, dass ein chronisch erhöhter Cortisolspiegel die Einlagerung von viszeralem Fett begünstigen kann. Gerade in einer Lebensphase, in der oft vieles zusammenkommt, zum Beispiel der Beruf, dann die Familie oder vielleicht auch schon die alternden Eltern, um die man sich kümmern muss. Und das kann ein Faktor sein, den man nicht unterschätzen sollte. Und ein letzter Punkt, der gern übersehen wird, ab etwa Mitte 30 nimmt unsere Muskelmasse ganz natürlich langsam ab, wenn wir nichts dagegen tun. Und dieser Abbau beschleunigt sich in späteren Jahren noch stärker. Muskeln sind ein stoffwechselaktives Gewebe, sie verbrauchen auch in Ruhe Energie. Und weil sie einen großen Anteil unserer Körpermasse ausmachen, tragen sie spürbar zum Grundumsatz bei. Weniger Muskelmasse bedeutet also auch tendenziell einen niedrigeren Grundumsatz. Dein Körper verbraucht bei gleicher Aktivität dann schlicht weniger Energie als früher. Und genau das erklärt, warum das, was mit 30 funktioniert hat, mit 45 plötzlich nicht mehr reicht. Was bedeutet das jetzt für deinen Körper? Bevor ich darauf eingehe, hier mein Hinweis, der ist wichtig. Ich stelle hier keine Diagnosen, ich spreche über Zusammenhänge, die in der Forschung diskutiert werden, nicht über zwangsläufige Folgen. Jeder Körper ist anders und das ist wichtig zu wissen. Das viszerale Fett ist, wie gesagt, stoffwechselaktiv. In der Forschung wird ein erhöhter Anteil am viszeralen Fett mit verschiedenen Stoffwechselprozessen in Verbindung gebracht, etwa mit den erwähnten stillen Entzündungen und mit Veränderungen im Zucker- und Fettstoffwechsel. Genau deshalb ist der Bauchumfang für die Forschung so interessant. Er kann ein Hinweis darauf sein, wie es um deine innere stoffwechselmäßige Gesundheit bestellt ist und ist eben nicht nur eine Frage des Aussehens. Und genau das liegt mir auch am Herzen. Beim Hormonbauch geht es nicht nur darum, um ein Schönheitsideal hinterherzulaufen. Es geht auch hier um deine Healthspan, also um die Jahre, die du gesund und vital verbringst. Der Bauch ist hier eher ein Signal deines Körpers. Eines, das es sich lohnt, auch wirklich ernst zu nehmen, ohne sich dabei unter Druck zu setzen. Kommen wir zum wichtigsten Teil. Was kannst du konkret tun? Vorab ein Hinweis, wenn du dir unsicher bist oder gesundheitliche Beschwerden hast, ist es wichtig, dass du vorher erst mit deinem Arzt bzw. deiner Ärztin sprichst. Am besten mit jemandem, der sich mit dieser Lebensphase vor allen Dingen sehr gut auskennt. Was ich dir hier mitgebe, sind Ansätze aus dem Bereich des Lebensstils, die du selbst in die Hand nehmen kannst. Der wahrscheinlich wirkungsvollste Hebel ist der Muskelaufbau. Wenn der natürliche Muskelabbau das Problem mit verursacht, dann ist gezieltes Krafttraining ein naheliegender Ansatz. Du musst dafür nicht ins Fitnessstudio gehen. 2 bis 3 Einheiten pro Woche, in denen du deine Muskeln gegen Widerstand forderst, sind eine gute Größenordnung. Wichtig ist zu wissen, mehr Muskelmasse geht mit einem höheren Grundumsatz einher, also das heißt, dein Körper verbraucht viel mehr Energie und die Energie, die du über die Nahrung aufnimmst, wird sozusagen damit verbrannt und abgebaut. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf dein Körpergewicht. Und arbeitende Muskeln nehmen nämlich Glucose auch unabhängig von Insulin aus dem Blut auf. Körperliche Aktivität wird in der Forschung mit einem stabileren Blutzuckerverlauf in Verbindung gebracht. Das ist auch hier nochmal wichtig zu wissen. Neben dem gezielten Training lohnt sich der Blick auf die Bewegung im Alltag, also alles, was zwischen den Einheiten passiert. Treppe statt Aufzug, öfters aufstehen, kleine Wege zu Fuß, all das summiert sich über den Tag oft stärker, als man denkt. Was man hier auch einsetzen kann, sind einfach solche einfachen Tracker, um zu sehen, wie viele Schritte bewege ich mich eigentlich am Tag. Es müssen nicht immer die 10.000 sein, aber es sollten auch mehr als 6.000 sein. Ein einfacher Punkt ist außerdem der kurze Spaziergang nach dem Essen, denn in den Studien sieht man, dass das einen positiven Einfluss haben kann auf deinen Blutzucker. Die Studien zeigen, der Blutzuckeranstieg nach der Mahlzeit kann dann flacher ausfallen, wenn man sich danach ein paar Minuten bewegt. Die arbeitenden Muskeln nehmen die Glucose auf, während sie im Blut ankommt. Ein weiterer Bereich ist die Ernährung und hier rückt vor allem das Eiweiß in den Blick. Eiweiß liefert die Bausteine für die Muskulatur und gilt als gut sättigend. In der Forschung wird eine eiweißbetonte Mahlzeit zudem mit einem flacheren Blutzuckerverlauf in Verbindung gebracht als eine starke kohlenhydratbetonte Ernährung. Ein eiweißreiches Frühstück ist deshalb für viele ein guter Start in den Tag. Dazu kommen die Ballaststoffe, vor allem aus Gemüse, Hülsenfrüchte und Vollkorn. Sie gelten vor allen Dingen auch als gut sättigend in der Forschung und werden positiv auf unseren Blutzuckerverlauf in Verbindung gebracht. Und vor allen Dingen sind sie eine wichtige Futterquelle für unsere Darmbakterien. Mehr buntes Gemüse auf dem Teller ist also selten verkehrt. Und apropos Blutzucker, ein einfacher Ansatz, den die Forschung untersucht hat, ist die Reihenfolge beim Essen. Wenn du Gemüse und Eiweiß vor den Kohlenhydraten isst, kann der Blutzuckeranstieg nach der Mahlzeit flacher ausfallen. Das hat 2 Gründe. Die Ballaststoffe aus dem Gemüse bilden im dünnen Darm eine Art Gelschicht, die Aufnahme der Glucose verlangsamen kann. Und Eiweiß und Fett verzögern die Magenentleerung, sodass die Kohlenhydrate langsamer ankommen. Ein kleiner Hebel, ganz nebenbei umsetzbar. Auch Omega-3-Fettsäuren, etwa aus fettem Fisch, werden in der Forschung in Zusammenhang gebracht mit Entzündungsprozessen. Das heißt, sie können einen positiven Einfluss haben auf Entzündungsprozesse in unserem Körper, vor allen Dingen die EPA-Fettsäure. Als Teil einer ausgewogenen Ernährung sind sie auf jeden Fall gut mit dabei. Ein Faktor, der beim Bauchfett oft vergessen wird, ist vor allen Dingen der Schlaf. Dabei ist er zentral. Schlafmangel wird in der Forschung mit einer verringerten Insulinempfindlichkeit und einem höheren Cortisolspiegel in Verbindung gebracht. Also mit genau den beiden Faktoren, die wir vorhin als Mitverursacher kennengelernt haben. Wenn du an einem Punkt ansetzen möchtest, der gleich mehreres berührt, dann lohnt sich der Blick auf deinen Schlaf. Und schließlich Stress. Du kannst dein Cortisol nicht per Knopfdruck senken, aber du kannst deinem Nervensystem regelmäßig Pausen gönnen. Das muss nichts Großes sein, ein Spaziergang an der frischen Luft, ein paar Minuten bewusstes Atmen, Zeit ohne Bildschirm. Es geht nicht um die Perfektion, es geht um die regelmäßigen kleinen Signale an deinen Körper, dass er herunterfahren darf. Auch ich habe hier wieder ein Beispiel aus meiner Arbeit mit einer Kundin. Ihr Gewichtsabnahme stagniert und sie versucht alles perfekt zu machen, perfekt zu essen, dann auch die Supplemente zu nehmen und so weiter. Das Problem ist nur, was sie selber an sich nicht erkannt hat, ist ihr Stress im Alltag und ihr Schlaf. Und da versuchen wir jetzt auch dran zu arbeiten, denn wahrscheinlich blockiert ihr erhöhter Cortisolspiegel auch die Gewichtsabnahme. Noch ein wichtiger Punkt, der wirklich auch unterschätzt wird, das ist vor allen Dingen Alkohol. Er liefert nicht nur leere Energie, er kann auch den Schlaf stören und so indirekt genau die Faktoren beeinflussen, über die wir gerade gesprochen haben. Es geht nicht um Verzicht um jeden Preis. Ich selber trinke seit fast einem Jahr keinen Alkohol mehr und habe mich da bewusst so entschieden. Erstens, weil es ein Nervengift ist. Und zweitens, ich mit Alkohol überhaupt nicht gut geschlafen habe und drittens auch gemerkt habe, wie ich etwas Bauchfett damit aufgebaut habe. Wichtig ist hier nur ein bewusster Umgang. Man muss nicht ganz drauf verzichten, aber achte darauf, dass es nicht zu oft stattfindet, der Alkoholkonsum. Genauso wichtig wie das, was du tun kannst, ist das, was du dir getrost sparen darfst. Denn gerade in dieser Lebensphase kann das Falsche so gar nach hinten losgehen. Das gilt zuallererst für Crash-Diäten und sehr stark kalorienreduzierte Kuren. Sie versprechen schnelle Erfolge, aber unter starkem Kaloriendefizit kann der Körper nicht nur Fett, sondern auch Muskeln abbauen. Also genau das Gewebe, das du eigentlich schützen willst. Und weniger Muskelmasse geht, wie wir gehört haben, mit einem niedrigeren Grundumsatz einher. Nach der Diät ist es dann oft schwerer als vorher. Und diesen Jojo-Kreislauf kennen viele. Ähnlich vorsichtig wäre ich auch bei extremen Fasten, also sehr langen Fastenphasen, als Dauerlösung oder als schnelle Abnehmkur. Moderate Formen mögen für manche passen, das ist sehr individuell und am besten auch sollte das therapeutisch begleitet werden. Aber je extremer, desto eher kann es deinem Körper zusätzlich unter Stress setzen. Und Stress war ja einer der Faktoren, die wir eigentlich vermeiden wollen. Genauso wenig hilfreich, einzelne Lebensmittel zu verteufeln oder die lange Verbotenliste aufzuerlegen. Das erzeugt vor allem noch mehr Druck. Ja, das habe ich gerade erzählt von der Kundin. Und Druck ist selten ein guter Ratgeber. Und auch der tägliche Blick auf die Waage führt leicht in die Irre, weil das Gewicht von vielen Dingen schwankt und über das viszerale Fett wenig aussagt. Wie deine Kleidung sitzt oder dein Bauchumfang sagen oft mehr darüber aus. Worum es wirklich geht, ist nicht der schnellste Weg, sondern der, den du auch in einem Jahr noch gehst. Kleine, ruhige Schritte, die zu deinem Leben passen, schlagen vor allen Dingen radikale Kuren fast immer. Fassen wir einfach nochmal kurz zusammen. Der Hormonbruch ist keine Frage von Disziplin oder Willenskraft. Er entsteht durch ein Zusammenspiel aus hormonellen Veränderungen, veränderter Insulinempfindlichkeit, Stress und einem ganz natürlichen Muskelabbau. Und genau deshalb kannst du an mehreren Stellen ansetzen. Deswegen ist es super wichtig, Muskeln jetzt aufzubauen, dich im Alltag viel mehr zu bewegen, Eiweiß und Ballaststoffe zu priorisieren, den Blutzucker im Blick zu behalten, vor allen Dingen auch gut zu schlafen und vor allen Dingen auch deinem vegetativen Nervensystem Pausen zu gönnen. Und genauso wichtig, nicht in Crash-Diäten oder extremen Kuren zu verfallen. Ich hoffe, die Folge hat dir heute gut gefallen und du konntest auch wieder einiges mitnehmen. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Tag und einen schönen Abend. Lass es dir gut gehen und bis ganz bald, deine Uta Pettino. Zum Abschluss dieser Folge noch ein wichtiger Hinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Information und stellen kein medizinisches oder heilkundliches Angebot dar. Sie ersetzen weder eine individuelle Beratung, Diagnostik, Therapie, eine Maßnahme noch eine Intervention durch eine Ärztin, einen Arzt oder eine andere medizinische oder therapeutische Fachperson. Alle genannten Empfehlungen, Supplemente oder Methoden sind allgemeiner Natur und nicht auf deine persönliche Situation abgestimmt. Nimm keine Nahrungsergänzungsmittel ein und beginne keine Therapie, Maßnahme oder Intervention ohne vorherige individuelle Beratung durch medizinisch qualifiziertes Fachpersonal. Die Umsetzung der hier besprochenen Inhalte erfolgt auf eigene Verantwortung.